Willkommen zurück, wir wieder mit einer neuen Folge.
Yay.
Ich überlege jetzt gerade irgendwas Neues. Nö, auf an sich nicht wirklich was Neues, würde ich meinen. Zumindest bei mir jetzt nicht. Bei dir?
Ja. Nee, aber ja, meine auswärtige Schulung mal demnächst
Ja?
und Sommerfest auf Arbeit steht auch noch an bald. Ja, also so ein gemütliches Beisammensitzen. Ja. Naja, also es ist jetzt nichts Spannendes, aber immerhin irgendwas.
Grün.
Ja.
Aber uns kommen unsere jetzt auch schon für Betriebsausflug im September. Ja, wir haben eine neue Teamleiterin, die ist da sehr engagiert.
Ja, stimmt, den organisiere ich auch nebenbei. Den ersten, also bei uns heißt es nicht mehr Team, also Betriebsausflug, sondern bei uns heißt es jetzt Teamtag.
Ich dachte Teambuilding oder
Ja, im
sowas.
Teamtag und der findet irgendwie voraussichtlich am 1. September, glaube ich, statt. Und da kommen halt auch echt viele und wir haben halt auch schon da gut organisiert und sind eigentlich schon fast durch mit der Planung.
Das finde ich sehr gut.
Ja.
Sehr gut vorbereitet.
Ja.
Okay. Dann, ja. Kommen wir zum Eingemachten, zum Eingemachten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei dieser Folge wirklich lange mit mir gehadert, weil ich wollte unbedingt mal einen Fall aus Frankreich nehmen. Und mit dem ersten Fall angefangen und dann so gedacht, schön, jetzt hast du so für 10 Minuten ungefähr einen Fall. Lohnt sich. Hab dann aber noch einen zweiten gefunden und der geht etwas länger. Ich hoffe mal, der geht auch, dauert auch etwas länger jetzt zum Erzählen. Ja, sind beide leider wieder etwas ältere Fälle. Und zwar der erste spielt um ja, Anfang 20. Jahrhundert. Also 1900 noch was. Ich muss aber überlegen, wenn man das sagt. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass für diese ganzen französischen Begriffe, Namen, Orte, wie auch immer. Ich habe nie in meinem Leben Französisch gehabt. Ich habe es auch nie lernen wollen. Und ich habe auch absolut keinen Respekt für diese Sprache.
Hallo, hallo,
Es ist
hallo.
einfach so, also Französisch ist eine schlimme Sprache.
Ich musste sie lernen.
Ja, ich kenne das, also ich kenne nur so was von Erzählungen und so aus, von Instagram und so, was man so halt immer sieht. So ein Motto, wie die zählen, was die für Fälle haben und wie die das deklinieren. Ich dachte, Deutsch wäre schlimm, das ist noch schlimmer.
Finde ich, Latein ist noch schlimmer. Latein hat doch 6 Fälle.
Ja, gut, 6 Fälle in dem, ja. Der sechste Fall ist in dem dann ziemlich simpel.
Ja, aber ich finde Latein schlimmer als Französisch. Französisch kann man ja wenigstens sprechen.
Ich musste Latein nicht sprechen, deswegen ist mir das scheißegal.
Nee,
Ich habe
Latein kann man ja auch gar nicht
deswegen habe ich
sprechen.
Latein damals auch genommen, weil ich da keine Dialoge führen musste.
Hatte Latein sogar zusätzlich noch.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum du beides genommen hast.
Wahlkurs.
Ja, selber schuld, würde ich meinen.
Ja.
Aber okay. Genau. Und die erste, das ist eine Frau, um die es hier handelt, ist Jeanne Weber. Oder Le Ogresse de la Goutte d'Or. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist.
Das klingt Gesundheit.
Danke. Aber im Deutschen ist es eigentlich Jeanne Weber, die Menschenfresserin. Vorab gleich mal zu sagen, hier werden keine Menschen gefressen oder sowas. Ich habe diesen Fall wirklich über eine YouTuberin gefunden. Und die fing halt gleich so mit an, sie kann sich nicht erklären, warum es Menschenfresserin heißt. Da war bei mir schon Schluss. Da habe ich dann gesagt, nee, dann gucke ich jetzt selber nach. Und ich bin der Meinung, dieses Menschenfresserin kommt durch einen Übersetzungsfehler. Denn Le Ogresse würde zu Deutsch heißen der Oger, die Ogerin. Ja, und Oger sind damals eigentlich auch mit Menschenfresser übersetzt worden. Also, gut, wenn man Bilder von der Frau sieht, schon ziemlich gemein.
Ach so, wow, auf das Äußerliche bezogen.
Ja,
Ich dachte halt
bei ihr,
wenigstens auf
bei
das
ihr.
Verhalten oder so.
Im Endeffekt ja, aber eigentlich eher auf das Aussehen, denke ich mal, bei ihr. Darauf ist es angespielt.
Okay.
Okay, fangen wir an. Und zwar, es gibt nicht viel zu ihrer Kindheit. Und zwar einfach, man weiß, dass sie im Oktober geboren wurde. Und zwar entweder 1874 oder 1875. Da fängt es schon an. Sie ist in einem kleinen Fischerdorf in Querité in Nordfrankreich geboren. Und mit 14 Jahren verließ sie ihre Heimat und zog nach Paris. Sie fing an, sich dort über verschiedene Jobs durchzuschlagen. Und zwar größtenteils Hausmädchen. Wurden damals, denke ich mal, auch viele gesucht. Und 1893 lernte sie ihren Ehemann kennen. Und hier ist es sich auch wieder nicht einig, ob der Jean oder Marcel heißt. In anderen Quellen ist Marcel ihr erstes Kind. Aber dann würde ich sagen, um das jetzt einfach mal so Sinn oder damit wir so einen roten Faden haben, dass wir bei John bleiben. Und John hatte noch drei Brüder, und zwar Pierre, Leon und Charles. Ist jetzt noch so richtig schön französisch, finde ich. Und ja, jetzt kommt es wieder. Sie lebten in der Gare d'Or, in einem Stadtteil von Paris. Und das ist sowas wie die Slums dort damals gewesen.
Okay.
Also kein schönes Leben, sag ich mal. Notgedrungen.
Ist es noch vor dem, also ich weiß irgendwie, dass in Paris ja, ist ja unterteilt in das, in den er, also in das erste, also Arrondissement,
Okay.
in das zweite, in das dritte, in das vierte und so weiter.
Da kennst du dich jetzt schon besser aus als ich, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich
Ja, ich
denke
glaube, es
mal.
gab es, vielleicht gab es das noch nicht, ich weiß es nicht.
Möglich, aber meistens war es ja so, dass so der Stadtkern eher so die schöneren Bereiche waren und alles drumherum wurde dann immer.
Ja.
Ja, unschöner. Sagen wir es so. Auf jeden Fall, ihr Mann war ein starker Trinker. Und die beiden hatten sozusagen drei Kinder. Zwei davon sind relativ früh gestorben und zwar schon 1905. Die beiden waren dann noch nicht lange verheiratet. Und das dritte war zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre alt. Und ja, da sie damals ja nur noch Hausfrau war, begann sie auch halt zu trinken. Allerdings hatte sie auch eine Aufgabe sozusagen in dieser Familie, weil sie hatte ja sozusagen drei Schwäger und dadurch hatte sie natürlich, die waren auch verheiratet und hatten Kinder. Und sie wurde sozusagen als Babysitterin der Familie eingeteilt. Und zwar kommen wir nun zum 2.3.1905. Sie passte gerade auf ihre, die Kinder ihrer Schwägerin auf, also ihren Neffen, Nichten.
Ja.
Ja, und eins dieser Kinder verstarb. Auf seltsame Art und Weise. Der Arzt stellte zwar Blutergüsse am Hals fest, ignorierte diese aber. Das Kind verstarb einfach, ich glaube, das hieß durch plötzlichen Kindstod da.
Okay.
Auf jeden Fall passierte halt und sie sollte am 11.3.1905 wieder auf die Kinder aufpassen. Da verstarb das zweite Kind. Auch hier hat der Arzt gesagt, das Kind verstarb durch Krämpfe. So war, na gut, schon zwei Kinder in ihrer Obhut gestorben. Ja, am 25.3. passte sie auf die Tochter ihres Schwagers auf. Die Tochter soll einen Erstickungsanfall bekommen haben und bekam dadurch auch noch rote Stellen. Sie überlebte, verstarb aber einen Tag später. Hier Todesursache offiziell Diphtherie.
Was ist Diphtherie?
Ich hatte es nachgeguckt.
Hast es vergessen? Okay.
Ja, ich habe es leider wieder vergessen. Ach, Scheiße. Ja. Es war auf, glaube ich, eine Atemwegserkrankung, bin ich fast der Meinung. Aber
Okay.
da muss ich jetzt sagen, habe ich mich einmal informiert und leider nicht aufgeschrieben, sehe ich gerade.
Alles gut.
Ja. So, jetzt kommen wir zu ihrem Sohn. Der verstarb dann 4 Tage später und zwar auch unerklärlicherweise an Würgemalen. Bis jetzt gab es noch keinerlei Verdacht irgendwie, dass sie daran Schuld haben könnte. Gut, kommen wir zum 5.4.1905. Diesmal lud sie zwei ihrer Schwägerinnen zum Abendessen ein und ja, die beiden schickte sie los und die sollten halt die Einkäufe tätigen, sozusagen für die Familie. Sie blieb bei ihrem 10-jährigen Neffen, während die anderen halt einkaufen gingen und bei ihrer Rückkehr, ja, lag der Neffe keuchend am Boden und sie stand vor ihm mit einem verrückten Gesichtsausdruck.
Okay.
Eindeutiges Bild, würde ich meinen, ne?
Ja.
Ja, es kam dann auch zum Prozess. Und zwar am 7.4.1907. Und zwar Anklage wegen achtfachen Mordes.
Also wurden die anderen Kindsmorde ihr jetzt doch. Okay.
Jetzt hat man sich vielleicht doch einen Reim draus gemacht. Ja, dieser wurde in der ganzen Bevölkerung verfolgt und sie plädierte auf unschuldig. Sie war nicht schuld. Sie hatte sogar einen sehr kompetenten Verteidiger, und zwar den Henri Robert. Und dieser brachte die Zeugen mit verwirrenden Fragen durcheinander. Er verstrickte sie auf die Widersprüche und was leider auch noch festgestellt wurde durch einen Gutachter, dass der Hyoidknochen nicht gebrochen wurde. Und das ist wohl so ein übliches Merkmal, wenn man erstickt oder erwürgt wird, dass dieses Bein bricht und man dann halt keine Luft mehr kriegt. Beziehungsweise. Genau. Sie wurde freigesprochen. Muss man sich mal vorstellen, wegen achtfach Mordes.
Guter Verteidiger.
Sehr guter Verteidiger. Ja, wie gesagt, wurde auch gesagt, das war wohl zu der Zeit ein sehr guter Verteidiger in Frankreich. Ja, es gab natürlich großes Entsetzen der Bevölkerung und ihr Mann zog sich vor ihr zurück und verschwand. Beziehungsweise sie verschwand auch. Und 14 Monate später, im April 1907, fand man sie in einem Gutshof in Chambon. Wieder und zwar unter einem anderen Namen. Zu dem komme ich später noch. Auf jeden Fall, in diesem Gutshof gab es einen Mann und der hatte einen erkrankten Sohn. Die Haushälterin Jean Monnet sagte, er habe zu viel gegessen und musste sich übergeben. Ja, der Vater schickte also einen Arzt, schickte seine die Schwester los, die sollte einen Arzt holen. Dieser war halt so, okay, gab ihm Mittel gegen Übelkeit und sie sollte wieder verschwinden. Eine halbe Stunde später kam dann der Vater selber hin, denn es wurde nicht besser, es wurde halt eher noch schlimmer. Ja, als die beiden dann wieder nach Hause kamen, also er und der Arzt, war das Kind tot. Die Polizei wurde gerufen und ja, die Polizei sah keinen Anlass dafür, eine gründliche Untersuchung zu starten. Hier wurde Todesursache Meningitis oder man sagte auch, dass es Krämpfe waren, die den Jungen töteten. Die älteste Tochter hatte jedoch einen Verdacht. Und zwar hatte sie die Haushälterin, also die Jean Molinet, einen Verdacht. Und in einem unbemerkten Moment durchwühlte sie ihre Sachen und fand Zeitungsausschnitte gegen die Verhandlung von John Weber. Ja, wenig schwer zu sagen, die Frau Molinet war die John Weber. Ja, die Tochter ging damit zur Polizei und zeigte sie an. Es gab eine zweite Autopsie und die stellte fest, der Junge wurde erdrosselt. Ja, sie wurde nochmals verhaftet und ja, jetzt kam wieder ihr Anwalt, der Henri Robert, und der Arzt, der das erste Gutachten gemacht hat, also dass der Hewitt-Knochen nicht gebrochen ist und damit der kein Ersticken vorliegt. Ja, die beiden übernahmen den Verteidigung und zwar, weil sie natürlich auch ihren Ruf aufs Spiel setzen dabei. Der Anwalt machte es sogar umsonst und der Arzt versuchte, die Autopsie so weit wie möglich hinauszuzögern. Genau. Genau, und da das ja erst wieder so spät sozusagen zur Autopsie kam, wurde nachher festgestellt, der Junge könnte auch durch Wechselfieber gestorben sein. Ja, der Richter ließ also die Anklage fallen. Ja, das heißt also, John Weber konnte wieder verschwinden und ging diesmal nach Fauconvault. Ich lese diesen Namen und denke mir schon, oh, das ist bestimmt falsch.
Okay.
Ah. Und dort arbeitete sie in einem Kinderkrankenhaus. Also es zieht sie zu Kindern hin anscheinend. Und danach arbeitete sie in einem Kinderheim in Orgville. Und zwar hier unter dem Namen Marie Lemonnier. Ah, und da musste sie allerdings nach einer Woche schon wieder weg, da sie erwischt wurde, wie sie ein Kind wirkte.
Wow.
Ja, so Modus operandi gefunden und durchgezogen. So, jetzt gibt es auch wieder so Quellen, die sagen, sie soll dann zeitweise in einer Anstalt gelebt haben. Ja. Und die sollte sie nach kurzer Zeit wieder rausgelassen haben, da man ihr geistige Gesundheit diagnostizierte.
Geistige Gesundheit?
Ja.
Okay.
Ja, ist halt ein Mittel, damit du aus der Anstalt wieder rauskommst, ne?
Also. Ja, alles, ja, ja.
Ja. Und diesmal zog sie nach Uyville. Und zwar in der Nähe von Commercy. Lernte dort einen Arbeiter kennen, und zwar den Emile Boucheri. Das tut mir so leid. Ich lese die Namen und denke mir so, Gott, nee. Lass ihn nachher raus.
Also.
Sie bezogen ein billiges Zimmer in Untermiete, und zwar bei der Familie Pirot. Eines Nachts hörten die Eltern dann röchelnde Laute aus dem Kinderzimmer. Ja, dort merkte man dann, die Jeanne, wie sie den 7-jährigen Sohn wirkte. Beziehungsweise er wirkte. Er hatte noch Blut und Schaum vor dem Mund und sie selber stand wohl auch wieder mit verrücktem Gesichtsausdruck vor ihm. Und diese Blutflecke, also Schaum kann man ja verstehen, Blut deswegen, weil er sich wohl bei dem Erwürgen wohl die Zunge abgebissen haben soll.
Okay. Meinst du aber sehr doll.
Ja. So. Jetzt allerdings wurde sie diesmal für schuldig gesprochen. Und zudem auch noch unheilbar geisteskrank erklärt.
Okay.
Sie kam in eine geschlossene Anstalt und starb 2 Jahre später. Und zwar hatte sie Schaum vom Mund und die eigenen Hände fest um den Hals geschlungen. Hier ist jetzt wieder so das, wo ich jetzt bin. Ich bin immer noch der Meinung, man kann sich nicht selbst erwürgen.
Nee.
Ja.
Also der, nee, weil der Selbsterhaltungstrieb vom, also viel zu groß ist. Also auch wenn du jetzt, wenn sie jetzt wirklich geistig krank sein sollte, was ich einfach irgendwie ein bisschen bezweifle, weil sonst hätte sie halt eben ja nicht ihr Spiel so lange spielen können.
Na ja, gut, aber so wie sich das jetzt so am Anfang für mich dargestellt hat, die konnte die Kindheit erwürgen und irgendwer hat halt immer festgestellt, ja, sie ist nicht schuld. Es ist zwar sehr fragwürdig, warum man sich nicht schon mal im zweiten Kind gedacht hatte, so unter Motto, warum starb das zweite Kind?
Ja, aber letztendlich, sage ich mal, also klar, vielleicht hat sie irgendwas Geistiges, aber es ist halt ja nicht so, es kann ja nicht so dermaßen ja, irgendeine geistige Krankheit sein, die dich, also die so merkbar ist, sage ich mal. Hm. Weil sonst wäre ja, also hätte sie nicht in einem Kinderkrankenhaus arbeiten können, sie hätte nicht auch in einem Kinderheim arbeiten, also auch da ja. Musst du ja, ne, auch zu der damaligen Zeit musst du ja Gespräche führen und eben Arbeit zu finden und letztendlich ist ja dann, ja. Genau, und hast ja dann letztendlich einfach immer nur wieder, okay, sie will halt Kinder ermorden oder halt erwürgen und ich glaube es halt auch nicht, also man sagt ja auch zum Beispiel, man könnte seine eigenen Finger abbeißen und die Kraft, die du dafür aufbringen musst, ist nur die Kraft, wie wenn du von einer Möhre abbeißt.
Ja. Das habe ich auch gehört, das glaube ich aber nur halt nicht bei den eigenen Fingern.
Bei den eigenen Fingern könntest du es rein theoretisch machen, aber das, dein Selbsterhaltungstrieb sagt wieder nein, du beißt dir doch jetzt nicht deinen Finger ab.
Ja.
Aber letztendlich hat man halt einfach nur gesagt, die Kraft, die man braucht, ist die man eine Möhre abbeißt. Hm. Seitdem kann ich keine Möhre mehr essen. Also nicht mehr, nicht mehr so, sondern ich muss mir die klein schneiden.
Okay, interessant. Ja, auf jeden Fall, ich natürlich so gedacht, ja gut, gibt bestimmt Leute, die das Gegenteil behaupten. Hab's gegoogelt. Großer Fehler, kann ich nur sagen. Erste, was du kriegst, wenn du googelst, kann man sich selbst erwürgen. Ist die Nummer von der Selbstmordhilfe.
Wo ja, ich natürlich.
Denke, wo ich mir so denke, okay, finde ich vollkommen okay, ist auch richtig. Nur ich wollte halt wirklich
wissen, ob es möglich ist.
Ich ja. wollte es wissen, ja. Und du findest halt, also ich habe auf die Schnelle keine wirkliche Seite gefunden, wo das erklärt wird, sondern andauernd nur Seiten, wo das diskutiert wird in irgendwelchen Foren, wo du so denkst, ja Leute, da hast du jetzt drei, die sagen ja, vier, die sagen nein und fünf sagen, ja, wenn du dich mit einem, wenn du dir einen Gürtel nimmst und dich an eine Tür hängst, dann hast du dich auch selbst erwürgt. Nein. Wo ich mir so denke, nein, dann ist das was anderes.
Nee, das ist ja das ein Hilfsmittel dann, ja.
Ja, das ist, als wenn du dir jetzt einen Strick nimmst. Also klar, dann erstickst du, weil du kannst, wenn der Strick natürlich fest ist, nicht mehr viel machen.
Nee.
Vor allem, weil der meist dann auch irgendwo baumelst.
Ja.
Muss man auch sagen, zudem, der Tod bei dem Ersticken durch den Strick kommt ja eigentlich nicht dadurch, dass du keine Luft mehr kriegst, sondern eigentlich, weil dir das Genick gebrochen wird.
Ja.
Wieder was gelernt.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass es möglich ist.
Wie gesagt, ich auch nicht.
Also in einem sehr umstrittenen geistigen Zustand, also wenn du geistig wirklich sehr krank bist, kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn du geistig krank bist,
ja,
dass dein Selbsterhaltungstrieb dann nicht mehr, also da gibt es ja auch Menschen, die sich dann selber irgendwas, also in ihren, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob Psychosen das richtige Wort ist, weil ich will jetzt halt auch nicht irgendjemanden angreifen oder so, aber wenn du jetzt halt in irgendeiner Phase bist, es gibt ja auch Menschen, die sich dann halt eben selber irgendwie immer wieder stechen oder die sich dann halt auch, weiß ich nicht, zum Beispiel auch mal einen Finger abschneiden oder sonstiges und dann kann ich mir vorstellen, dann kannst du dich halt auch selber erwürgen. Aber irgendwie bezweifle ich das bei ihr, dadurch, dass sie das ja so lange durchgezogen hat, dass sie jetzt in so einem krassen, schlechten, geistigen Zustand ist.
Ja, nee, also wie gesagt, ich glaub's auch nicht.
Aber ja, so angeblich, sie soll sich selbst erwürgt
haben. Sie soll sich selbst erwürgt haben.
Okay.
Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, es ist eine Anstalt, da ist man ja nicht eingesperrt unbedingt. Und wenn man weiß, was sozusagen Leuten angetan hat, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass da jetzt nicht vielleicht mal ein Pfleger war oder sowas, der dann auch gesagt hat, nee.
Mhm.
Ich würde es nicht ausschließen.
Tito. Aber gut,
das war auch schon, wie gesagt, der erste Fall.
Mhm.
Den hatte ich zuerst und das war so, als ich fertig war, mit dem zu schreiben, okay, das wird jetzt doch ein bisschen wenig. Okay, deswegen habe ich noch einen zweiten. Noch einen zweiten Franzosen. Und zwar Marcel Piton. Hier gilt genau das Gleiche. Die Namen, Orte, es tut mir jetzt schon leid. Marcel Piton wurde geboren am 17.01.1897. Und zwar in Auxerre in Frankreich. Hier kann man leider auch wieder nicht viel zu seiner Jugend sagen. Eigentlich nur, er war Sohn eines Postfachangestellten. Und er wurde schon früher in seiner Kindheit verhaltensauffällig. Unter anderem soll ihn das Kindermädchen erwischt haben, wie er Vögel die Augen ausgestochen hat.
Mhm.
Hier hat sich auch bei mir wieder die Frage gestellt, wie gut muss man sein, dass man so einen Vogel mal schnell fängt, ne? Also. Aber das ist vielleicht wieder so meine Faszination, wo ich mir so denke, das ist überhaupt nicht das Relevante an der Sache. Genau. Des Weiteren soll er wohl den Revolver seines Vaters mit in die Schule genommen haben und dort in eine Ecke geschossen haben. Vom Gymnasium. Und wurde früh straffällig. Und zwar klaute er Post aus Briefkästen.
Mhm.
Hatten wir auch so noch nicht.
Nee.
Ja. Genau. Kommen wir nun 1914. Da war er 17 Jahre alt und wurde das erste Mal zum Psychologen geschickt. Und bei ihm wurde eine Geisteskrankheit diagnostiziert.
Mhm. Was für eine?
Kann ich leider nicht sagen. Leider nur eine Geisteskrankheit. Und allerdings, das störte anscheinend überhaupt keinen, weil er konnte im Juli 1915 eine Ausbildung abschließen. Ich hätte ja gedacht, wenn also dass man da damals noch so Geisteskrankheiten kommt, sofort in die Klapse. So damals Anfang 20. Jahrhundert hätte ich gedacht, ist das so? Anscheinend nicht, wenn du keine Gefahr bist für dich oder andere, sondern einfach nur geisteskrank, lässt man dich wohl laufen.
Mhm.
Ja. Auf jeden Fall, im Januar 1916 musste er das erste Mal in die Armee eintreten. Und zwar damals Erster Weltkrieg.
Mhm.
Er gehörte zur französischen Infanterie und wurde in der Schlacht an der Aisne verwundet. Und zwar erlitt er eine Giftgasvergiftung und einen Nervenzusammenbruch darauf. Er kam damals in eine Erholungsstätte und wurde dort verhaftet, weil er Armeedecken stahl.
Mhm.
Auch hier wurde eine erneute geistige Störung festgestellt. Im Juni 1918 wurde er dann daraufhin wieder an die Front geschickt. Kam allerdings schnell wieder weg, weil er sich in den Fuß schoss. Also sich selber.
Mhm.
Ja, er wurde versetzt und später wurde er entlassen und bezog dann Invalidenrente. Allerdings konnte er das ausnutzen, denn offiziell war er jetzt ja Kriegsveteran und konnte an einem Programm teilnehmen, sozusagen für verkürzte Ausbildungen. Und er entschied sich sozusagen für ein Medizinstudium. Er schaffte das in 8 Monaten abzuschließen, war Praktikant in dem psychiatrischen Krankenhaus in Evroux und erhielt 1921 seinen Abschluss. Fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr beeindruckend. Also auch ein Medizinstudium innerhalb von 8 Monaten abzuschließen.
Ja, naja, irgendwie hat er ja, was wenn man es irgendwie schon die Chance, dass das halt verkürzt ist bei denen, aber ja.
Ja, aber trotzdem 8 Monate, so ich weiß nicht, wie lange dauert ein normales Medizinstudium?
Lange.
Ja. So. 1922 zog er dann nach Villeneuve-sur-Yvonne und errichtete dort eine Praxis. Er bekam Gelder von Patienten und staatliche Subventionen. Des Weiteren wurde er dafür bekannt, dass er sozusagen mittellose Patienten fast kostenlos sozusagen untersuchte bzw. behandelte. Allerdings benutzte er auch abhängig machende Betäubungsmittel. Also die Leute, die kamen, kamen immer wieder.
Mhm.
So, kommen wir nun zu dem vermutlich ersten Opfer von ihm. Und zwar seine damaligen Geliebten Louise de la Vaux. Diese verschwand spurlos 1926. Man glaubte, sie ist davongelaufen, allerdings wurde sie später in einer Kiste gefunden, von der man sagen konnte, eine ähnliche Kiste hat er wohl mal in sein Auto gehievt.
Mhm.
Ja, aber der Mann war noch beeindruckender. 1926 kandidierte er als Bürgermeister.
Wow.
Und er gewann die Wahl.
Dachte ich mir schon irgendwie, wenn er halt eben so günstig... Ja. Seine Behandlungen anbietet.
Also auf jeden Fall, er sammelte dadurch natürlich Sympathie in der Stadt.
Ja.
So, er hatte auch einen Helfer sozusagen, der sich für ihn sozusagen um diese ganzen politischen Sachen kümmerte, also politisch Wahlen halten, Treffen abschließen, weil darauf hatte er halt keine Lust.
Mhm.
Ja, jetzt kommt das, was ich auch noch so lustig fand. Er entwickelte kleptomanische Züge. Praktisch, er machte Hausbesuche und fing dort an, so Sachen von geringem Wert zu stehlen.
Mhm.
An sich, ja, okay, haben die Leute wohl auch so mit einem, okay, zur Kenntnis genommen, aber nicht weiter vertieft. Und er soll wohl sogar ein Steinkreuz vom Friedhof gestohlen haben.
Okay.
Ja, das zeigt ja so diese krankhaften kleptomanischen Züge, weil so ein Steinkreuz hat absolut keinen Wert. Würde ich meinen, vor allem nicht, wenn du es von einem Friedhof stehlst. Ja. Und was er auch noch machte als Bürgermeister, sowas, was man vielleicht jetzt schon eher vermutet hätte, er fing an, Geld zu unterschlagen. Des Weiteren hat er wohl 2 Geliebte gehabt. Die eine verschwand spurlos, als sie schwanger wurde. Und bei der anderen gab es einen Zeugen vom Verschwinden, aber dieser verschwand später komischerweise auch, nachdem er von ihm eine Rheumaspritze bekam und dann auf einmal wurde auch von dem Pito ein Totenschein ausgestellt. Also der ist ganz zufällig gestorben.
Okay.
Ja, halt der einzige Zeuge. Ist doof, wenn der stirbt. 1927 heiratete er dann, und zwar Georgette Lablé, und bekam ein Jahr später seinen Sohn Gerhard. 1931 sind wir jetzt, und hier ist es so, dass er von seinem Amt als Bürgermeister enthoben wurde. Aufgrund von dubiosen Geschäften und den Diebstählen, die er verursacht hat. Allerdings kann ich jetzt schon sagen, er wurde 5 Jahre später dann nochmal zum Stadtrat gewählt.
Mhm.
Also du siehst, die hatten da keine hohen Ansprüche an ihre Politiker damals.
Anscheinend, ja.
Ja. Genau. 1932 wurde er dann nochmal angeklagt, und zwar wegen Diebstahl, und zwar elektrische Energie.
Also er hat Strom geklaut.
So in etwa, ja. Ja, er hat falsche Rechnung, er hat sozusagen falsche Angaben gemacht und dadurch halt kostengünstig Strom bekommen.
Achso, okay.
Ja. Und das reichte ihm dann, er zog nach Paris. Auch hier öffnete er eine Praxis und, ja, ich weiß nicht, er stellte sich selber falsche Berechtigungsscheine aus.
Mhm.
So, und zwar unter anderem führte er dann halt Abtreibungen durch und verschrieb Suchtmittel. Natürlich beides dann illegal, weil er die Berechtigung in dem Sinne nicht hatte. Ja, des Weiteren führte er kostengünstige Drogenkuren aus und hatte wundersame Heilmethoden. Zu diesen wundersamen Heilmethoden habe ich leider nichts gefunden. Ich gehe allerdings davon aus, dass es bestimmt so experimentelle Dinge waren. Kommen wir nun 1936. Hier erhielt er nun offiziell die Erlaubnis, Totenscheine auszustellen.
Mhm.
Das finde ich sehr interessant, dass das dafür eigentlich der Arzt auch zuständig ist. Weil dafür ist er eigentlich so Krankenhauspathologie, denke ich mal, zuständig. Absolut nicht. Gut, Julie schüttelt mit dem Kopf. Ich habe keine Ahnung.
Also es gibt Ärzte auch hier, zum Beispiel in Berlin oder so, die das ausstellen, ja.
Okay.
Aber die müssen halt dann, je nachdem, wo derjenige verstirbt. Wenn er zu Hause verstirbt, dann rufst du da halt jemanden an, dann kommt er und gibt den Totenschein.
Okay.
Mhm.
Ja, also interessant. Ja, jetzt kommt es auch so, dass er wegen seiner Kleptomanie in die Psychiatrie musste. Wurde auf jeden Fall wieder kurze Zeit später entlassen. Und hier wurde ihm dann auch sozusagen geistige Gesundheit diagnostiziert.
Mhm.
Ja. Nun fing er an, sage ich mal, doch relativ Gutes für seine Mitmenschen zu tun. Und zwar zum Anfang des Zweiten Weltkrieges stellte er Krankenscheine aus für Bürger. Und zwar, damit sie zum Beispiel keine Zwangsarbeit leisten mussten.
Mhm.
Oder halt nicht eingezogen wurden.
Mhm.
Des Weiteren behandelte er die Leute, die sozusagen von der Front zurückgekehrt sind. Also die es, sag ich mal, überlebt haben. Des Weiteren musste er 2400 Franc Strafe zahlen, und zwar wegen übermäßiger Verschreibung von Betäubungsmitteln. Ich finde das sehr interessant, dass das strafbar ist. Weil, obwohl doch, macht Sinn. Im Endeffekt, ja.
Klar, wenn du an jeden zweiten Patienten was verschreibst.
Ja, auch hier ist es wieder ganz interessant. Die zwei Zeugen, die das sozusagen hätten bezeugen können, wollen, wie auch immer, verschwanden wieder. Ganz zufällig.
Hatten wohl anscheinend auch Rheuma.
Unter anderem vielleicht, ja. Möglich. So, und des Weiteren, er war auch jemand, der wohl sehr viel nach Aufmerksamkeit gesucht hat, denn er selber behauptete sozusagen, eine Waffe erfunden zu haben, die Deutsche töten kann, ohne forensische Spuren zu hinterlassen. Ich gehe mal davon aus, höchstwahrscheinlich Gas, so unter Motto, und keine forensischen Spuren, also man kann es nach dem Tod nicht nachweisen.
Achso, ich habe mich daran so ein bisschen gerade aufgezogen, dass die Waffe nur Deutsche tötet. Ich dachte mir so.
Nein, also die soll zum Einsatz gegen die Deutschen. Also,
ja.
Kann natürlich auch sein, dass er das natürlich behauptet hat. Du. Das ist eine interessante Überlegung, ja. Aber ich glaube, das habe ich auch das erste, als ich das gelesen habe, so, ach, interessant. Gut. Des Weiteren sagt er auch, er ist zu höchsten Treffen der Alliierten eingeladen und hat auch an diesen teilgenommen.
Mhm.
Des Weiteren hat er einen äußerst lukrativen Nebenverdienst. Und zwar betrieb er eine Fluchtstrecke.
Mhm.
Und zwar Flitox, allerdings habe ich auch gefunden Mushtox.
Mhm.
Also praktisch, der hat Leuten bei der Flucht geholfen.
Mhm.
Er tat das unter dem Namen Dr. Eugene und verlangte sozusagen von den Leuten 25.000 Franc, um sie sozusagen nach Südamerika zu bringen. Meistens Argentinien.
Mhm.
Ja, er hatte des Weiteren viele Gehilfen, die sozusagen Leute zu ihm schickten. So, und jetzt kommen wir zu den Perfiden an der ganzen Sache. Und zwar, um die Leute halt hinzuschicken, hat er gesagt, ja, Südamerika, die Leute da verlangen eine Impfung vorher. Ja, den Leuten spritzte er allerdings nicht das Impfmittel, sondern Cyanid. Er tötete sie also und beraubte sozusagen sie ihren Sachen. Und am Anfang fing er an, die ganzen Toten in der Seine zu.
Ja, sein.
In der Seine? Seine?
Sein.
Weiß nicht.
Sein.
Seine? Seine? Dem Fluss da halt.
Ja, ich weiß es nur. Ich überlege auch gerade, wie man ihn ausspricht.
Ja, wie gesagt, Leute, für die, die es wissen.
Seine geschrieben.
Ja, genau, seine geschrieben, danke. Später allerdings verbrannte er sie oder löste sie auf. Ja, jetzt kommen wir sogar so weit, dass ihm sogar die Gestapo auf die Spur kam. Also die deutsche Geheimpolizei damals ja eigentlich. Und zwar schickten die einen Gefangenen durch die Fluchtstrecke und dieser verschwand halt, also nahm nicht wieder Kontakt zu ihnen auf. Ja, ein Informant allerdings, der sich einschleusen konnte, konnte sozusagen die Gehilfen ausfindig machen und diese wurden dann festgenommen und gefoltert. Ja, und diese sozusagen verrieten dann, dass Dr. Eugene Pirot sei. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, wieso sozusagen die Gestapo da jetzt nicht weiter eingriff. Weiß jetzt nicht, weil eigentlich damals, wann war das? 1936, um die Zeit, war ja eigentlich schon, war da Frankreich schon komplett von Deutschland eingenommen? Ich glaube auch nicht, ne? Auf jeden Fall kommen wir nun zum 6.3.1944. Und da bemerkten die Nachbarn von Pitot sozusagen Gesundheitsstechen Rauch, der aus seinem Haus kam. Jetzt leider nicht nur aus dem Schornstein, sondern wohl anscheinend aus ziemlich vielen Ecken da im Haus. Ja, 5 Tage später sozusagen wollten sie sich dann bei ihm beschweren. Und es klebte ein Zettel an der Tür. Er sei momentan nicht zu Hause und komme in einem Monat wieder. Ja, es wurde die Polizei informiert und diese sozusagen rief ihn an, wo er denn sei. Und er informierte sie so unter Motto, bitte, sie sollen warten, er komme nach Hause, man kann es auch so klären. Er schwang sie auf sein Fahrrad und als er nach 30 Minuten nicht da war, wurde die Polizei gerufen. Die Feuerwehr gerufen. Diese ging durch das Haus und im zweiten Stockwerk versuchten sie die Feuer zu löschen und fanden dort Körper und Körperteile. Sowie 83 Koffer mit einem Gesamtgewicht von rund 2 Tonnen. Ja, Pirot kam an und behauptete, er sei von der französischen Widerstandsbewegung und diese ganzen Toten in seinem Haus seien Deutsche und Kollaborateure. Sozusagen Vaterlandsverräter. Ja. Und hier ist es so, dass wohl damals die Taten vom Widerstand gebilligt wurden, sozusagen. Und da sagte auch, die Polizisten sollen sich mal bitte wie echte Patrioten verhalten. Er wurde also nicht festgenommen. Des Weiteren fand die Polizei Körperteile von 10 Menschen, und zwar in Leichensäcken, die auf der Treppe in seinem Haus standen. Und in der Garage wurde eine Grube mit so einem Feuer, ja, ungelöschtes Kalkkies. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das brennt, aber das ist wohl auch so was, was ziemlich lange brennt. Aber es war natürlich so, die Taten wurden zwar so, er wurde zwar nicht festgenommen, aber es wurde weiter ermittelt. Und zwar durch Georges Victor Massou. Pitot wurde halt jetzt, sag ich mal, zumindest befragt und sagte, er habe keine Franzosen getötet, sondern wenn, dann höchstens Deutsche. Ja, und weil man sich nicht sicher war, sozusagen kam noch ein Fax von der Gestapo. Und man sollte ihn festnehmen. Er wurde als wahnsinniger Irrer bezeichnet. Ja, der Agent sozusagen, der Agent Jotkum von der Gestapo, wollte, dass man ihn festnimmt. Und zwar nur wegen dem Verdacht, dass er Fluchthilfe von Juden betrieben hat. Nicht wegen den Leuten, die er getötet hat. So, die Polizei fand jetzt jemanden, der von der Flucht sozusagen, also die Flucht nicht antrat, sondern sich kurz vorher anders entschied. Und zwar, dadurch kam man halt auf Pitot sozusagen, dass der diesen Fluchtring betrieb. Also so kamen die Franzosen drauf. Weil dieser Mann hat besagt, ja, der Herr Pitot hat sozusagen 25.000 Francs von mir verlangt, dass er mich halt wegbringt. Und so konnte man halt herstellen, ja, der Herr Pitot ist wohl der Dr. Eugene. Damit betreibt er wohl diesen Flüchtlingsring. Ja, die Polizei schaffte es, 2 Opfer zu identifizieren. Diese 2 sollen sogar die gewesen sein, die damals gegen ihn aussagen sollten, wegen seinem Betäubungsmittelverfahren. Mhm. Die anderen wohl konnte man nicht mehr zuordnen. Allerdings, man nahm Pitot fest, wollte Pitot festnehmen wegen Verschwörung zum Mord. Seine Frau und seine Gehilfen wurden vorher schon festgenommen. Und ja, Pitot konnte nicht festgenommen werden. Und am 6.6. sozusagen durch den Einmarsch der Alliierten, beziehungsweise die Invasion der Normandie, flachten die ganzen Ermittlungen erstmal ab. Mhm. Und Pitot konnte sich 7 Monate lang verstecken. Mhm. Und zwar als tat er der französischen Widerstandsbewegung bei und wurde Hauptmann unter dem Namen Henri Valéry. Ja, und dort konnte er die Spionageabwehr und die Vernehmung der Gefangenen übernehmen. Allerdings konnte man ihn am 31.10.1942 dann endlich festnehmen. Und zwar an der Metrostation wurde er erkannt und festgenommen. Er hatte wohl bei sich eine Pistole, 31.700 Francs und 50 verschiedene Pässe. Sicher ist sicher. Er kam nach La Sainte oder La Sainte. Das ist wohl ein berühmtes Gefängnis in Frankreich.
Keine Ahnung, kenne ich auch nicht.
Ich weiß auch nicht, ob es noch... Es ist auf jeden Fall noch in Betrieb, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das da jetzt noch genutzt wird. Er kam auf jeden Fall gleich zum Anfang in den Todestrakt. Er behauptete natürlich die ganze Zeit unschuldig zu sein. Er habe nur die Feinde Frankreichs getötet. Und die Leichen in seinem Haus wurden nicht von ihm persönlich getötet, sondern dem Netzwerk, den er angehört. Mhm. Ja, dieses Netzwerk gab es wohl nie. Okay. Höchstwahrscheinlich. Des Weiteren fand die Polizei heraus, dass er wohl niemals einem Widerstand angehört hat. Und er wurde dann wegen 27-fachen Mordes aus Habgier angeklagt. Und er beutete schätzungsweise 200 Millionen Francs. Mhm. Am 19.03.1946 begann dann der Prozess gegen ihn. Pitot und sein Anwalt sozusagen gegen eine Arbeitsgruppe aus Staatsanwälten und 12 zivilen Anwälten. Ja, Pitot behauptete, ein Held zu sein. Die Opfer waren Deutsche oder Doppelagenten und die anderen, die halt nach Südamerika ausgewandert sind und verschwunden sind, haben neue Namen. Die findet man nicht wieder. Ja, allerdings von den 27 Toten soll er wohl selber nur 19 getötet haben. Und das Netzwerk, dem angehörte, soll wohl 63 Deutsche bzw. Doppelagenten getötet haben. Mhm. Ja, des Weiteren zog wohl dieser Fall sehr viel Aufmerksamkeit, da er wohl im Gerichtssaal oft beleidigende Witze gegenüber dem Gericht riss und den Präsidenten des Gerichts wohl oft zu Weißglut brachte. Mhm. Also er nahm den ganzen Prozess nicht sonderlich ernst. Er war von seiner Unschuld überzeugt. Am 4.4.1946 wurde er wegen 27-fachen Mordes zum Tode verurteilt. Und am 25.05.1946 hingerichtet durch die Guillotine. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: Meine Herren, schauen Sie besser nicht hin, das wird kein schöner Anblick.
Ja, okay, wow. Tod durch Guillotine ist nie schön.
Das ist richtig, aber das ist so ein typisch französisches Ding, würde ich meinen.
Hm. Weiß ich nicht.
Doch, die haben doch mit der Frau Guillotine damals schon angefangen, ihre Könige hinzurichten.
Ja, ach so, ja, das meinst du jetzt, ja.
Ja, doch.
Ich dachte an den Spruch von ihm
jetzt. Nee, der Spruch, nicht wirklich. Ja, das war's.
Das war sehr, sehr interessant, Leon, sehr schöne Fälle. Und damit komme ich direkt zu meinem Part. Und zwar sind es unsere letzten Fälle gewesen. Ja. Und zwar, ich kann es einfach so sagen, ich habe mich dafür entschieden, dass wir aufhören. Dadurch, dass wir ja nun mal ein Podcast-Duo sind und wenn einer halt eben sagt, okay, man möchte nicht mehr, dann zieht der andere halt auch eben mit. Und wir haben einfach gesagt, oder ich habe es für mich gesagt, dass es für mich so erstmal keinen Sinn mehr macht, das weiterzuführen. Die ganze, also ganz treue Zuhörer wissen ja auch, dass wir es am Anfang gemacht haben, damit wir was auf unsere Arbeit erreichen und da ein Projekt eigentlich zum Laufen bringen können, was dann ja nach einem Jahr ungefähr zerschlagen wurde. Und seit einem Dreivierteljahr überlege ich halt schon so, okay, in welche Richtung soll man das jetzt weiterführen? Ja. Dadurch, dass wir ja beide nun mal berufstätig sind, wir haben beide jemanden an unserer Seite, sind dementsprechend gut eingebunden, werden dafür natürlich nicht entlohnt, sondern machen das halt alles aus reiner Lust und Laune. Und dann wurde es halt auch irgendwann immer schwieriger, Fälle zu finden. Ja. euch was anzubieten.
Es artete halt immer mehr so Arbeit aus, wo man sich so dachte, möchtest du das jetzt wirklich noch nach deiner sonstigen Arbeit, die du ja sonst schon hast, dennoch abends machen? Was halt auch so bei uns beiden halt so wirklich dazu führte, man hat sich eigentlich nur geschrieben wegen dem Podcast.
Ja.
Was früher halt absolut nicht so war.
Nein.
Und du hast ja vorhin gemeint, so unter dem Motto, du hast eine Nachricht von mir gekriegt und einfach sofort damit verbunden, es geht wieder mit dem Podcast.
Ja.
Und das, ich sag mal, ist die Sinn und Zweck der Sache.
Nee, und einfach, ich habe auch schon zu Leon gesagt, um auch ein bisschen hier jetzt die Freundschaft zu retten.
Ja.
Ja, ist ganz gut, wenn wir nicht jedes Mal uns miteinander, also wenn wir uns, wir sehen uns nur noch wegen dem Podcast und wenn das einfach aufhört. Einfach, dass man dann sagt, okay, wir haben halt auch noch eine Freundschaft und nicht, dass wir uns gegenseitig mit Arbeit verbinden.
Vollkommen richtig.
Und deswegen müssen wir das jetzt erstmal, ja, euch so mitteilen. Die Folgen bleiben natürlich erstmal noch eine Weile online. Ich glaube, die kann man auch nicht löschen, mein Gott. Den Instagram-Kanal gibt es jetzt auch erstmal noch eine Weile und irgendwann sind wir dann vielleicht gar nicht mehr zu finden.
Ja.
Aber ich hoffe, ihr versteht unsere Entscheidung. Könnt mir dann auch gerne böse Nachrichten schreiben. Ich bin der ausschlaggebende Punkt. Das ist schon okay.
Kriegst du an Julie adressiert.
Nein. Ja.
Wie gesagt, wir hoffen natürlich, wie gesagt, ihr könnt es verstehen. Wenn ihr es nicht verstehen könnt, gut, tut's uns leid.
Es gibt noch genug andere gute,
ja,
viel, viel bessere True Crime Podcasts, auf jeden Fall. Ja. Und dann zum allerletzten Mal, Leon, darfst du verabschieden.
Darf ich?
Ja.
Dann macht's schön.